SWR 2 Kultur aktuell. Die USA haben ihr Gesicht verloren. Eine Formulierung, die man ständig hört in diesen Tagen des vollkommenen Scheiterns der USA und des Westens in Afghanistan. Aber in Wahrheit haben die USA, hat der Westen nicht erst im August 2021 ihr Gesicht verloren. Das geschah bereits, als die USA einen Ort wie das Gefangenenlager Guantanamo Bay eingerichtet haben, in ihrem Krieg gegen den Terror nach 9/11. Namen wie Camp X-Ray und Camp Delta stehen heute für schwere Verletzungen des Völkerrechts und der Menschenrechte durch die USA. 14 Jahre in Guantanamo inhaftiert war der Mauretanier Mohamedou Slahi. Er gilt als der Guantanamo-Häftling, der am schwersten von den Amerikanern gefoltert wurde. Heute startet ein Podcast, der die Geschichte von Mohamedou Slahi und von Guantanamo erzählt. Und ich möchte jetzt sprechen mit Bastian Berbner, Mitautor des Podcasts. Guten Tag, Herr Berbner.
Hallo, guten Tag.
Herr Berbner, wer ist Mohamedou Slahi?
Mohamedou Slahi ist ein Mauretanier, der, als er jugendlich war, 18 Jahre alt, nach Deutschland kam, hier studiert hat, eine sehr erfolgreiche Karriere hingelegt hat als Ingenieur, dann aber in dieser Zeit auch in islamistische Kreise reingeraten ist und eine lange komplizierte Geschichte, aber dann Jahre später, 2002, von den Amerikanern nach Guantanamo Bay entführt wurde, muss man sagen, aus seinem Heimatland Mauretanien. Und dann 14 Jahre lang ohne Anklage, ohne dass es je einen Prozess gegeben hätte, in Guantanamo festgehalten wurde und nach allem, was wir wissen, so heftig gefoltert worden ist dort in Guantanamo wie kein anderer Gefangener zu jener Zeit. Also er galt damals den Amerikanern als der wichtigste Gefangene in Guantanamo, einfach weil man glaubte, dass er Kontakte zur Al-Qaida-Spitze hatte, dass er vielleicht weiß oder zumindest eine Idee hatte, wie man Osama Bin Laden finden könnte, dass er vielleicht auch den nächsten Großanschlag verhindern könnte. All diese wichtigen Informationen, hat man gedacht, die hat er vielleicht. Und ja, dann hat man ihn da gefoltert. Und 14 Jahre war er dort, das habe ich gesagt. Und dann kam er frei, kurz 2016 im Oktober, kurz bevor Donald Trump Präsident wurde. Und seither lebt er wieder in Mauretanien bei seiner Familie. Und ja, wir haben ihn jetzt für dieses Projekt sehr, sehr lange, über mehrere Jahre hinweg immer wieder getroffen und ausführlich interviewt.
Ihr Projekt ist ungemein faszinierend, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen reingehört. Man wird wirklich richtig reingezogen in diese Geschichte von Mohamedou Slahi. Das Besondere ist ja auch an Ihrem Podcast, dass Sie ja einen Podcast über Guantanamo im Grunde gemacht haben. Ja, einer der am besten gesichertsten Orte der Welt. Das klingt ungemein aufwendig. Ihr Podcast besteht aus Dialogen mit dem Investigativreporter John Götz. Wie kam das Projekt zustande?
John, mein Kollege, der ist mit diesem Fall, wenn man wirklich mal ganz an den Anfang zurückgeht, seit 13 Jahren beschäftigt. Also als Mohamedou Slahi noch in Guantanamo saß und John eben in Deutschland hier die Hintergründe recherchiert hat. Und er ist seither einfach immer an dem Fall dran geblieben, was dazu geführt hat, dass 2016, als Slahi dann freikam, John ihn getroffen hat in Mauretanien. Und dann wurde dieses Projekt einfach immer größer. Irgendwann gab es dann die Ambition, naja, um diese Geschichte richtig verstehen zu können, braucht man eben nicht nur Mohamedou Slahis Seite, also die Seite des Gefangenen, sondern eigentlich braucht man auch die andere Seite, die Seite der Folterer, die Seite der Wärter, die Seite der Offiziellen in Guantanamo. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht, ich bin dann später hinzugekommen, nach diesen Menschen. Und wir haben sie gefunden. Zum ersten Mal in der Geschichte Guantanamos überhaupt ist es Journalisten gelungen, mit Folterern zu sprechen. Und ja, das haben wir gemacht, nicht nur mit einem oder zwei, sondern eigentlich mit dem ganzen Team, das sich damals um Slahi gekümmert hat, mit wenigen Ausnahmen. Und da haben wir eigentlich erst in diesen Gesprächen gemerkt, dass das eine unfassbare Geschichte ist. Also weil das, was die da erzählt haben, was da zutage trat, das war ja überraschend, sowohl auf der menschlichen Ebene. Das ist echt interessant, wenn man sich mal fragt, was macht Folter eigentlich auch mit denjenigen, die foltern? Auch auf lange Sicht gesehen, also bis heute. Und dann haben wir aber auch gemerkt in diesen Gesprächen, dass wir durch diese persönlichen Einblicke, so wie unter dem Mikroskop eigentlich, so einen Blick kriegen auf den amerikanischen War on Terror, auf den Krieg gegen den Terrorismus. Also die letzten 20 Jahre, die wir alle kennen aus den Nachrichten, die haben sich da irgendwie in diesen Gesprächen nochmal ganz anders präsentiert und so konkret und so, was bedeutet das eigentlich für die Menschen, die diesen Krieg vor Ort kämpfen müssen, in dem Fall in einer Folterzelle. Und ja, deswegen ist das so ein großes Projekt geworden, an dem wir jetzt, John, viele, viele Jahre gearbeitet haben und ich sehr intensiv ein Jahr lang.
Ja, Herr Berbmann, das hat mich, muss ich sagen, schon beim Hören oder beim Lesen Ihres Projekts unglaublich geschockt, dass ich gehört habe, Mensch, jetzt höre ich plötzlich diese Menschen, die dort in Guantanamo wirklich gefoltert haben, ja, und alle Werte, die seit der Aufklärung im Grunde entstanden sind im Westen, mit Füßen getreten haben. Was sind das für Menschen, die da im Kampf gegen den Terror, ja, wirklich eigentlich alles über Bord geworfen haben, was uns wichtig ist?
Das kann man nicht auf einen Nenner runterbrechen. Also die Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die bis heute daran festhalten, dass das gut und richtig war, was sie damals gemacht haben. Es gibt übrigens auch Leute, die es nach wie vor dementieren, obwohl die Beweislage unglaublich dicht ist. Und ja, also das wird man dann auch hören in den späteren Folgen. Man wirklich mittlerweile sehr genau weiß, auch durch unsere Recherchen, was damals passiert ist. Es gibt aber auch Menschen, und das fand ich wirklich das Faszinierendste, unter diesen Folterern, die, ja, ich glaube, man kann sagen, fast daran zerbrochen sind, was sie da gemacht haben. Also die mit dieser Schuld nicht klar kamen, die ja bis heute darunter leiden, dass sie mitgemacht haben, muss man, glaube ich, sagen. Und das haben wir dann quasi dann alles zusammen recherchiert und haben, glaube ich, einfach das Glück gehabt, für diese Menschen so ein Sittengemälde zeichnen zu können über diese Zeit, also vor allen Dingen über die Zeit da im Sommer 2003. Und wenn man sich daran zurückerinnert, und das muss man, glaube ich, auch machen, wenn man das anhört, oder wird man hoffentlich automatisch machen, das war halt eine andere Zeit. 9/11 war noch nicht lange her. Amerika war tief verwundet, Afghanistan, also der Krieg lief überhaupt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Bin Laden war davon gekommen, die meisten anderen auch. Der Irakkrieg war gerade irgendwie dabei, gestartet zu werden, unter großem Protest auch, ja, international, große Fragezeichen. Und irgendwie diese Unsicherheit, diese Verwundung, dieses Trauma, was damals noch eine Rolle gespielt hat, das alles wird eben offensichtlich in diesen Charakteren und auch in dem, was sie gemacht haben, da unter anderem mit Mohammed Uslahi.
Geht es Ihnen auch, Herr Berbmann, in Ihrem Projekt genau darum, sozusagen auf Guantanamo als Ganzes zu schauen? Weil es ist ja auch so, was mich immer sehr bewegt hat an diesem Phänomen Guantanamo, und es gibt ja auch eine Theorie dazu, die sagt, dass im Grunde den USA, dem Westen auch teilweise, der das auch mit unterstützt hat, darum ging, den Tabubruch zu machen, also eben rechtlos zu inhaftieren, zu foltern, also die Macht, die eigene Macht der eigenen Mittel unglaublich zu demonstrieren, auch in der Welt. Was erfährt man in Ihrem Podcast über sozusagen dieses ganze Bild von Guantanamo?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es geht gar nicht nur um die Geschichte Guantanamos, sondern es geht tatsächlich um die Geschichte der amerikanischen Außenpolitik oder vielleicht der USA in den letzten 20 Jahren. Also der Krieg gegen den Terrorismus war ja so fundamental wichtig für die amerikanische Position in der Welt in den letzten 20 Jahren. Wenn wir uns zurückerinnern, was da gemacht wurde, also nicht nur Afghanistan und Irak, das habe ich gerade schon erwähnt, sondern auch der Drohnenkrieg in so vielen Ländern, in der ganzen arabischen Welt, auch die Geheimgefängnisse, die CIA überall auf der Welt unterhalten hat, teilweise auch in Europa, die Verstrickung der Verbündeten, auch Deutschland, darüber wurde ja viel geredet auch in der Zwischenzeit. Also all das spielt ja eine riesige Rolle, sagen dieses, was Dick Cheney, der amerikanische Vizepräsident, damals sagte, so taking the gloves off, ja, also wir ziehen jetzt die Samthandschuhe aus und zeigen den Typen, die uns das angetan haben, mal richtig, was Sache ist. So, all diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, und Guantanamo gehört eben dazu, waren Auswüchse dieser Mentalität. Und deswegen glaube ich, dass wir eigentlich durch das Erzählen dieser einen auf den ersten Blick kleinen Geschichte, weil es um einen Mann geht und die Frage, was mit ihm gemacht wurde, eigentlich ein Schlaglicht werfen auf all diese großen Dinge. Und wenn man es mal richtig zugespitzt formulieren will, und ich glaube, das ist aber zulässig, auch eine Idee bekommen, warum Amerika heute, 20 Jahre nach 9/11, nicht mehr die Weltmacht ist, die es damals war. Also nicht mehr so stark dasteht, politisch, wirtschaftlich und so weiter in der Welt, wie es damals der Fall war.
Kommen wir doch kurz dazu, wie Sie erzählen in Ihrem Podcast. Es geht ja um unsagbare Brutalität, um Folter, um einen Gefolterten und um die Folterknechte, muss man sagen. Wie schafft man da als Journalist die notwendige Distanz? Oder anders gesprochen, wie umgeht man die Gefahr des Voyeurismus?
Das ist natürlich eine ständige Gefahr, der wir uns bewusst waren. Wir haben das auf unterschiedliche Art versucht zu machen. Erstens, indem wir die grausamsten Details weggelassen haben. Wir haben viel, viel weggelassen. Also die ganze Situation, die am Ende dazu geführt hat, dass Mohammed Uslahi bricht in der Zelle und anfängt zu reden, haben wir nicht geschildert, was da passiert ist, weil wir das Gefühl hatten, das ist zu viel. Wir erzählen natürlich so viel, dass man versteht, was ungefähr passiert ist, aber um eben den Voyeurismus nicht zu bedienen, haben wir da auf die Details verzichtet. Und dann haben wir das gemacht, indem wir auch einfach Distanz gewonnen haben durch unseren Dialog. Also Teile der Geschichte sprechen John und ich quasi im Studio drüber, was natürlicherweise eine Distanz zum Geschehen herstellt. Also auch das haben wir manchmal als Element genutzt. Und insgesamt haben wir einfach versucht, so nah wie möglich an der Schilderung der Protagonisten dran zu bleiben. Also gar nicht, auch gerade wenn es um diese Folter ging zum Beispiel, gar nicht von außen drauf zu gucken. Wir waren ja nicht dabei, sondern die Menschen selber erzählen zu lassen und aus ihrer subjektiven Haltung erzählen zu lassen. Also dass wir eben nicht die Voyeure sind, die da drauf gucken von außen, sondern es geht um die Menschen, die das erlebt haben auf beiden Seiten. Und deswegen kommen sie hauptsächlich zu Wort.
Das sagt Bastian Berbner, Co-Autor des Podcasts Slahi, 14 Jahre Guantanamo, der heute startet. Ein beeindruckendes Projekt, muss man sagen, über einen Fall eines Guantanamo-Häftlings und ja, die gesamte Guantanamo-Politik der USA und des Westens. Herr Berbner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.